Kuckuck, Servus, Hallo, guten Morgen, Mahlzeit und gute Nacht. Hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur aleatorischen Demokratie, die meiner Meinung nach übrigens nicht schwieriger auszusprechen ist als die parlamentarisch-repräsentative. Aleatorisch bedeutet auf Zufall beruhend, vom lateinischen Wort alea, der Würfel, bekannt vom Sprichwort alea jacta est, der Würfel ist geworfen oder auf Deutsch bekannter als die Würfel sind gefallen. In einer aleatorischen Demokratie werden normalerweise natürlich nicht die Entscheidungen ausgewürfelt, obwohl das in bestimmten Situationen auch möglich und sinnvoll ist, sondern es werden vor allem die Volksvertreter per Zufall bestimmt und nicht, wie heute üblich, gewählt, nachdem Parteien die Kandidaten bestimmt haben. Das Ganze funktioniert, wenn die per Zufall rekrutierte Gruppe groß genug ist, dass sie möglichst gut die Vielfalt der Grundgesamtheit widerspiegelt, aus der sie stammt, also etwa allen Wahlberechtigten. Wenn man ein paar hundert Leute auslost, dann sind da alle politischen Ansichten vertreten, alle möglichen Lebenserfahrungen, die es in der Gesellschaft gibt. Und wenn alle Ausgelosten auch ihr Amt antreten müssen, dann fehlen selbst die Nichtwähler nicht mehr in dieser Gruppe. Zwei wesentliche Bedingungen müssen aleatorisch bestimmte Entscheidungsgremien erfüllen. Zum einen dürfen sie nur für sehr kurze Zeit im Amt sein, weil ihre Mitglieder sonst auch zu Berufspolitikern würden, mit all den Nachteilen, die wir eben aus jedem Parlament dieser Welt kennen. Und zum anderen braucht es andere Verfahren zur Beratung und Entscheidungsfindung, als sie heute eingesetzt werden, damit jeder zu Wort kommt, es keine Fensterreden gibt, man seine Meinung ändern kann und so weiter. Ausführlich beschrieben habe ich das alles in einem Buch. In Kurzform gibt es dazu aber auch einiges auf der Website aleatorischedemokratie.de. Eine lebhafte Diskussion zum Konzept der aleatorischen Demokratie hatte ich vor einiger Zeit mit dem grünen Politiker Peter Heilrath in München, die es in der heutigen Ausgabe zu hören gibt. Mit dabei ist der Soziologe Robert Jende, den ich in der letzten Folge schon vorgestellt habe.
Genau. Ja. Wie es der Zufall so will, ist uns kaum, dass wir hier über Reformen der Politik und der Demokratie diskutieren, ist uns ein leibhaftiger Politiker über den Weg gelaufen, den wir sofort mit in unser kleines Aufnahmestudio hier gezogen haben. Bei uns ist nämlich jetzt Peter Heilrath, der ist Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Außenpolitik der Grünen in Bayern und er hat 2017 für den Bundestag kandidiert und wird möglicherweise auch bei der nächsten Bundestagswahl, wann immer sie stattfinden wird, wieder kandidieren.
Wenn meine Partei mich lässt, immer so eine Frage ist. Ne?
Da hören wir schon ein kleines demokratisches Problem, wenn meine Partei mich lässt. Und wir waren schon wunderbar im Diskutieren gerade und es ging nämlich darum, dass er gesagt hat, ja, das ein oder andere Problem gibt es ja durchaus auch in den Parteien und in dieser parlamentarischen Demokratie, so wie wir es kennen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt müssen wir hier nochmal einen Break machen, wir nehmen das jetzt einfach auf, weil es wurde sehr spannend und genau. Ich gehe davon aus, dass es spannend bleibt. Also, die Probleme.
Genau, der Ansatz,
aus Sicht des Politikers.
Der Ansatz ist einfach, dass ich natürlich mir bewusst ist, ist auch ganz offensichtlich, dass natürlich die parlamentarische Demokratie auch diverse Krankheiten hat. Und dazu gehört zum einen mal die Schwierigkeit, über Legislaturperioden hinauszudenken. Also was wir jetzt speziell auch bei der Klimapolitik ganz unmittelbar merken, dass das eben tatsächlich sogar jetzt noch, wo Entscheidungen so dringend anstehen, ist ganz, ganz schwierig fällt, über 4 Jahre hinaus zu denken. Und zum anderen merkt man es, das ist jetzt auch ein aktuelles Beispiel, auch an der Wahlrechtsreform, finde ich, wie schwer es einem Parlament Entscheidungen zu fällen, die dann auch es selber und zum Teil auch die berufliche Existenz einzelner Bundestagsabgeordnete betrifft.
Genau, für diesen Fall hat ja Hubertus Buchstein die Lotterie, das Losen vorgeschlagen. Ne? Also der wollte ja nicht gleich den ganzen Bundestag oder einen Landtag durch Losbürger ersetzen, sondern er hat vorgeschlagen, dass man eine Loskammer bildet, genau für die Fragen, wo die Politiker massiv selbst betroffen sind. Also wenn es eben um Wahlrecht geht, wenn es um die Diäten meinetwegen geht. Ist sowas irgendwie in der Politik ansatzweise diskutierbar, dass man Macht beschneiden würde?
Also ich finde die Diskussion darüber erstmal extrem legitim und auch wichtig, weil wir Probleme haben, die wir lösen wollen. Also deswegen, man darf sich da jetzt nicht wegducken und sagen, nee, hier Scheuklappen, parlamentarische Demokratie, das haben wir im Grundgesetz so, da wollen wir nicht dran rütteln, sondern man muss schon drüber reden wollen. Aber ich muss zugeben, dass ich jetzt aus meiner Sicht in diesem Losverfahren nicht wirklich den Stein der Weisen sehe. Also zum einen, weil ich weil ich einmal, das ist das Argument, das natürlich auch jetzt oft in der Diskussion fällt, glaube, dass es notwendig ist, Politikern eine gewisse Zeit an Einarbeitung in Themen zu ermöglichen, um tatsächlich dann auch, ich sag mal, sachlich kundige Politik zu machen. Also das heißt, Parlamentsumfeld eigentlich immer, dass man mindestens eine zweite Legislaturperiode braucht, um überhaupt so richtig in den Themen drin zu sein und aktiv und wirkungsvoll in den Prozessen mitzuwirken. Und zum anderen, das ist eigentlich für mich das Wichtigste, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass ein Losverfahren tatsächlich an diesen Prozessen, die dann am Ende so ein Parlament bestimmt, so wahnsinnig viel ändert. Weil ich eben davon ausgehe, dass so ein Losverfahren ja im Endeffekt zu ähnlichen Mehrheitsverhältnissen innerhalb des Parlaments führt, wie es eine Wahl führen würde. Also ich werde auch da die 10-20% an nationalistisch orientierten Bürgern dann haben. Ich werde auch dann die 10-20% vielleicht eher umweltpolitisch orientierten Bürger haben. Also es ändert sich da nicht so wirklich viel. Und ich glaube eben, dass im weiteren Prozess auch innerhalb eines solchen gelosten Parlaments dann auch Prozesse stattfinden, wie wir sie heute eben auch zwischen den Parteien kennen. Also ich glaube, auch da werden sich Interessengruppen bilden, die dann glauben, als Gruppen, was ja auch logisch ist in so einem Parlament, egal wie es entstanden ist, sich als Gruppe besser durchsetzen zu können mit ihren Zielen, als wenn sie einzeln unterwegs sind.
Also über die Art, wie so ein Parlament aussehen könnte, können wir vielleicht gleich nochmal ausführlicher sprechen. Mich würde jetzt im Moment nochmal die Problemdiagnose interessieren. Also wir haben doch permanent oder wir haben oft Entscheidungen, die so oder so nicht mehrheitsfähig in der Bevölkerung wären. Das heißt, die eigentlich undemokratisch sind. Ich nenne mal als ein Beispiel das Verbot der professionellen Sterbehilfe. Da war der Bundestag sich einig, es war zwar Fraktionszwang aufgehoben, aber das ändert ja nichts dran, dass da eben eine bestimmte, Sie sagen ja gerne selber immer, Klasse oder Elite beisammensitzt, die anders entscheidet als die Bevölkerung. Die Bevölkerung war mehrheitlich dafür, dass wir professionelle Sterbehilfe brauchen. Die Leute wollen über ihren Tod im Zweifelsfall selber entscheiden können. Und die Politik hat einfach gesagt, nein, das ist ein massiver Eingriff in das, also noch persönlicher geht's ja kaum noch, in das Leben. Eine andere Geschichte wäre, das ist ja wahrscheinlich auch schon bis zum Abwinken erzählt worden, im Wahlkampf hatte die CDU damals gesagt, es gibt mit uns keine Mehrwertsteuererhöhung. Die SPD hat gesagt, wir brauchen eine moderate Mehrwertsteuererhöhung auf 18%. Dann kamen CDU und SPD als große Koalition zusammen und wir bekamen, arithmetische Kunst, 19% Mehrwertsteuererhöhung. Also etwas, was niemand gewählt hat, so oder so nicht. Das sind jetzt einfach nur mal zwei Beispiele. Ich glaube, da gäbe es noch mehr.
Aber es ist ein guter Punkt, aber auch interessant, weil es steht natürlich außer Frage, dass wir natürlich in einem parlamentarischen System so quasi einen Filter haben oder quasi eine Schaltung quasi, wo quasi nicht eins zu eins umgesetzt wird, was der Bürger vielleicht tatsächlich in der direkten Abstimmung will. Das ist aber natürlich letztlich auch so gewollt. Also das ist kein Systembruch, sondern das ist natürlich ist ja im Prinzip Absicht. Sondern ich versuche natürlich jetzt klingt jetzt natürlich ein Touch arrogant. Man versucht natürlich im Endeffekt den möglicherweise allzu leicht und schnell beeinflussbaren Bürger vor radikalen Entscheidungen zu schützen. Und ich habe das, jetzt fallen mir natürlich auch Momente ein, wo ich selber natürlich aus meiner politischen Position auch laut schreien würde, ja, guckt doch mal hier im Parlament, ihr müsst doch endlich mal auf die Bürger hören. Das tun wir natürlich zum Beispiel bei Fridays for Future, wo wir auch sagen, ihr müsst doch endlich mal sehen, was für eine große Bürgerbewegung dahinter steht, und das müsste doch eigentlich auch die Entscheidung im Parlament beeinflussen. Aber mir würden natürlich auch andere Situationen einfallen, wo mir eher der Angstschweiß ausbrechen würde, wenn die demokratischen Entscheidungen zu direkt stattfinden
würden. Aber mit welcher demokratischen Legitimation kann man sagen, ich stehe über dem, weil ich weiß es besser oder ich entscheide es halt einfach doch königlich? Also Demokratie ist ja dann an der Stelle nur eine Spielform. Wir kennen das alles zur Genüge. Wird der Todesstrafe sonst was genannt und so weiter. Aber ich frage mich, mit welcher abgesehen davon, dass ich gar nicht glaube, dafür würde es gar keine Mehrheit geben, niemals. Aber selbst wenn es die gäbe, mit welcher Berechtigung stellen sich Politiker hin, die gewählt sind, die also nicht behaupten können, ich bin hier Kraft meiner Abstimmung, meines Adelsgeschlechts, meiner Familie Herrscher, sondern ich bin gewählt worden von euch. Mit welchem Recht stellen sie sich hin und sagen dann, ja, aber ich entscheide anders, als ihr es wollt. Ich entscheide bewusst gegen euch. Außer, dass wir jetzt sagen, ja, im Grundgesetz steht, du bist halt niemand verpflichtet und bist frei. Aber demokratisch, was ist die Legitimation dafür? Wenn die Mehrheit etwas so will, zu sagen, nö, könnt ihr wollen, aber finde ich nicht gut. Finde ich populistisch oder finde ich doof oder dann ist ja immer die Angst, dann schafft ihr die Steuern ab oder sonst wie. Wie legitimiert man das vor sich selber?
Also ich finde die Legitimation jetzt nicht so schwierig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wenn ich von der repräsentativen Demokratie rede, dann ist es ja keine Mogelpackung, sondern es ist ja quasi, ist ja das, was ich auch dem Bürger ganz offen sage. Hier du wählst mich, aber du musst damit leben, dass ich dann im Endeffekt mich tatsächlich nur meinem Gewissen verpflichtet fühle. Also das sagt man ja auch dem Wähler, dem Bürger.
Sowas. Ja, aber der Wähler selber hat ja gar keine Wahl, gar keine Chance, das zu ändern.
Ja.
Die Bürger wollen schon lange den Volksentscheid auf Bundesebene. Als Bayer müsstest du eigentlich sagen, will ich auch, weil in Bayern seid ihr sehr aktiv, was direkte Demokratie angeht. Ihr habt sehr viele kommunale Entscheidungen.
Finde ich auf kommunaler und auf Landesebene auch, gebe ich zu, besser, als ich es persönlich auf Bundesebene finde. Aber, da bin ich jetzt auch nicht ganz konform mit meiner Partei.
Ist das nicht ein massives Demokratiedefizit, wenn die Bevölkerung sagt, wir wollen, verdammt nochmal, wir haben doch das Recht, über unser Leben zu bestimmen und die Politik sagt einfach, wir geben es euch nicht. Also wir nehmen euch das Recht. Eigentlich ist ja das Geben falsch. Wir geben es euch nicht, sondern wir verweigern euch etwas. Wir nehmen euch ein Selbstbestimmungsrecht.
Naja, also,
und sagen, das ist halt so.
Wenn ich jetzt mal ganz theoretisch sagen dürfte, dann ist es ja so, dass im Prinzip der Bürger schon was dran ändern könnte. Er könnte ja eine Partei wählen, die eine Mehrheit im Bundestag erringt, die dann tatsächlich mit der entsprechenden, was ist denn, glaube ich, ist es eine Zweidrittelmehrheit, dann entsprechend das Grundgesetz ändert. Ne? Also
wenn der Drang so wichtig ist. Aber er hat dann, ja keine Garantie, dass die gewählte Partei das macht. Die Partei darf kandidieren und kann sagen, wir werden den Volksentscheid einführen und kaum, dass er gewählt ist, sagt er, hier Pustekuchen, bin doch nicht blöd, dass ich euch entscheiden lasse, wo ich doch gerade an der Macht sitze. So,
stimmt,
er hat keine Chance. Ja,
genau. Ja.
Also das heißt, wir reden so häufig, wenn es um Reformen geht, immer davon, ja, braucht man eine Revolution oder etwas. Ich sage ja immer wieder, der heute noch wunderbare Text von Kurt Tucholsky, die Beamtenpest, über die Drangsal der Bürokratie, das sagte er so schön, weil das uns alles erdrückt oder sowas. Das hat uns der liebe Gott das reinigende Gewitter der Revolution gegeben. Jetzt konnte der Mann ja nicht ahnen, dass die Revolution dann einfach ausbleibt, ja, dass die ab 49 ausbleibt. So.
Ein Gedanke noch, weil der ganz wichtig ist zu dem Thema, finde ich, weil wir haben jetzt bisher immer nur über Wahlen gesprochen, ja, und ich bin schon der Meinung, dass man wenn man Demokratie denkt und auch Demokratie beurteilt, gerade hier in Deutschland, dann geht es ja nicht nur um Wahlen, sondern geht es auch um das, was in den Parteien stattfindet. Auch weil, jetzt nicht nur, weil das Grundgesetz das so definiert, als die so quasi Katalysatoren des Meinungsbildungsprozesses, sondern weil es auch praktisch so passiert. Und deswegen fällt mir dann der Vorwurf auch nicht so ganz, dass es eine rein repräsentative Demokratie ist, wo der Bürger im Prinzip komplett damit leben muss, was seine gewählten Abgeordneten tun, sondern der Bürger hat ja zumindest in der Theorie und in großen Teil auch in der Praxis die Möglichkeit, über die Parteien entsprechend Einfluss auch mit auf Prozesse zu nehmen. Ja. Und das passiert ja auch.
Also aber es ist natürlich eine Art der Erpressung, weil du sagst, entweder spielst du bei uns mit, du engagierst dich hier, du machst diese ganze Parteimühle oder wir bestimmen halt über dich. Und wenn du mitspielst, hast du noch lange keine Garantie, dass wir auf dich hören. Weil es kann auch gut sein, dass wir dich ausgrenzen oder dass wir dich zum Schriftführer machen.
Und klar, natürlich, ja genau. Aber das sind ja, was du jetzt beschreibst mit Ausgrenzen und Schriftführer, klar, kennt man. Aber das sind ja ganz menschliche Prozesse. Mhm. Die würden ja, ich sag mal, in jeder Art von Machtverteilungsprozess stattfinden. Mhm. Also das würde ich auch in einem großen Parlament sehen, dass dann einige in die Schriftführerecke abgedrängt werden. Also das ist, glaube ich, ich glaube, man kann quasi jetzt menschliche Sozialisationen nicht abschaffen, sondern man kann nur versuchen, sie in einer bestimmten Art zu kanalisieren und in Richtungen zu lenken, die am Ende dazu führen, dass zumindest möglichst viele an solchen politischen Prozessen teilhaben. Also das ist, ich bin halt immer der Meinung, dass das ist so meine, klar, du hast natürlich recht, dass man man dann natürlich jetzt, man hat nicht so endlos viel Auswahl, wenn man sich parteilich engagieren will. Gut, man kann natürlich immer auch eine Partei gründen.
Ist aber ja super erfolgreich. Aber genau. Ja. Kaum das eine Partei, das man schafft, schimpfen alle. Ja? Ansonsten hat es ja keine Partei je geschafft. Das ist ungefähr so schlau, wenn ich das so. Du hast ja schon gemerkt, dass ich einen Hang zu Polemik und Satire habe.
Völlig legitim, ja.
Es wird ja deswegen auch immer gerne gesagt, du kannst ja als Direktkandidat kandidieren. Es hat aber noch nie einer geschafft. Also außer Anfang der Bundesrepublik, wo die FDP noch in Gründung war und so, da gibt es was. Ansonsten hat es noch nie einer geschafft. Das ist völlig utopisch. Also da kann man sagen, ja, theoretisch hättest du das Recht. Und selbst wenn es der eine schaffen würde, dann sitzt der fraktionslos alleine im Bundestag rum, darf an keinem Ausschuss teilnehmen, darf gar nichts, glaube ich. Ja. Also hat er fast keine Rechte, dann kriegt keine Redezeit und so weiter, weil die anderen sagen, hier, ich sag mal, den Grenzen dann aus. So, also
wobei zum Beispiel dann auch, wenn ich mir den Werdegang der Partei anschaue, die ja auch quasi aus dem Nichts heraus es doch geschafft haben, zumindest Leute in Parlamente zu schicken. Ne?
Und die haben jetzt, in Parlamente, also vielleicht im ganz kleinen Europa einfach nur.
Genau,
im
Bundestag nicht. Glaub,
weil wir keine Hürde haben dort.
Richtig, genau. Ja, stimmt. Ja.
Sonst hätte Sonneborn das nicht geschafft damals.
Ja. Aber es sind immer sogar zwei jetzt drin.
Also ja.
Da stimmt natürlich auch, alleine macht es wenig Spaß. Das merkt man ein bisschen an der Arbeit von Sonneborn. Aber da kann man sich ja dann tatsächlich auch Fraktionen anschließen und verliert da noch nicht komplett seine Unabhängigkeit. Also, dass da jetzt der zweite Abgeordnete, dessen Name gerade nicht präsent ist, peinlich, jetzt bei der Grünen-Fraktion ist, lässt ihn trotzdem noch seine eigenen Sachen machen.
Und das, Nico Semsrott.
Richtig, der, genau, richtig.
Poetry genau. Slammer.
Ja, großartiger.
Ja.
Ganz, ganz tolle Sachen.
Kann man auch über Demokratie nachdenken, ob man Promi sein muss, um in die Politik zu kommen und so weiter. Also kann man viel.
Stimmt, das hat natürlich bei den beiden sicher auch eine Bedeutung gehabt, dass sie natürlich auch PR-Profis waren und sind beide. Ne? Das ist gar keine Frage. Ne? Aber das sind wieder, finde ich, Faktoren, die auch quasi die menschlich sind und die dann in der Sozialisation auch in anderen Wahlverfahren und Prozessen eine Rolle spielen würden.
Also ich war ja bei den Demokratiedefiziten oder bei der Problemanalyse. Du sagst, es ist für dich nicht so schwer, weil du sagst ja ganz offen, du wählst mich, aber ich vertrete halt dann mein Gewissen. Also ich bin immer Gewissen verpflichtet. Gleichzeitig wird halt immer das Grundgesetz wie so ein heiliger Gral vor uns hergetragen, wo man ja klar sagen muss, das ist auch nur ein Gesetz, das halt mit zwei Drittel Mehrheit jederzeit geändert werden kann, das auch auf sehr kleiner Basis zustande gekommen ist und wo man die Chance ausgelassen hat, diesen alten Salbalda von wegen hat sich das deutsche Volk gegeben, in die Realität umzusetzen im Zuge der Wiedervereinigung. Ich meine, die Leier ist auch alt, aber man muss halt leider sagen, es ist halt so. Die Chance hätte es gegeben, in irgendeiner Form wenigstens einen Konsultationsprozess zu machen oder so. Man hat es gelassen. Was natürlich auch mit, da kann der Robert vielleicht was zu sagen, mitverantwortlich sein dürfte für bestimmte Verstimmungen im Osten der Republik.
Mhm.
Ja, weil sie sagen, wir hatten keine Chance, was zu ändern. Ihr habt ja quasi alles so gelassen.
Und, ja.
Also das heißt, meine Frage ist halt einfach, wie kann ich auf legitimem Wege etwas verändern? Ich kann die größte Mehrheit für etwas organisieren, das bringt nichts. Ich bleibe in der Bittstellerrolle. Ich kann eine Petition schreiben, natürlich darf ich mich an Abgeordnete wenden, ich kann mich an die Ausschüsse wenden oder so, was aber letztendlich auch wieder nur eine Lobbyarbeit dann ist, also ja auch höchst intransparent möglicherweise. Wie kann ich es machen? Der Bürgerrat Demokratie hat jetzt gerade getan.
Ja.
Der bestand eben aus 160 ausgelosten Bürgern. Die haben so deutlich, wie es noch keine Umfrage ergeben hat, gesagt, wir wollen den Volksentscheid auf Bundesebene und wir wollen ihm vorgeschaltet haben Beratungselemente. Wie so einen ausgelosten Bürgerrat, aber es kann auch was anderes sein, die haben sich darauf nicht festgelegt. So, das heißt, sie sagen, weil wir das ja nur gerade auch selber erlebt haben, wir haben 4 Tage lang beraten über so ein paar Fragen. Das ist sehr intensiv. So intensiv berät nie der ganze Bundestag. So intensiv berät vielleicht ein Ausschuss oder der Ausschussvorsitzende mit noch 3 Leuten zu einem Fachthema. Aber nie der gesamte Ausschuss, ein gesamtes Parlament über eine einzelne
Detailfrage. Das ist aber auch Sinn der Sache.
Detailfrage. Also, ja, natürlich.
Dass der Bundestag maßgeblich in Ausschüssen arbeitet, ist ja so gedacht.
Natürlich. Ja. Ich sage ja deswegen nur, diese Bürger haben jetzt aber sich sehr intensiv damit beschäftigt, so dass meiner Ansicht nach ihr Votum nicht ganz einfach von der Hand zu weisen ist, dass man einfach sagen kann, ihr habt halt immer noch zu wenig Ahnung. Denn wenn das so wäre, dann muss man ja irgendwann fragen, brauchen wir dann überhaupt noch Parlamente oder sollen wir nicht direkt die Experten machen? So, ich gehe davon aus, dass natürlich noch deswegen noch lange nicht jetzt der Volksentscheid auf Bundesebene kommen wird mit irgendetwas vorgeschaltet, weil da gab es schon 1000 Versuche und sind alle gescheitert. Nochmal die Frage, wie kann man sagen, diese Bürger waren nun wirklich informiert, die haben sich Pro und Contra angehört und sie haben miteinander diskutiert und sie haben das gefordert mit irgendwie, also 158 zu 2 Stimmen.
Das sind nicht, also ich muss sagen, kann jetzt natürlich diesen Fall nicht beurteilen, weil ich da nicht die Prozesse nicht kenne und die Entscheidungen, die da getroffen worden sind oder die Themen, die diskutiert worden sind. Ich glaube, trotzdem würde sich für mich in dem Moment immer noch die Frage stellen, wie kristallisiere ich dann eine Bewertung heraus, ob diese Entscheidung, die da getroffen ist, richtig oder gut ist. Also ich brauche immer irgendwie ein Verfahren, bei dem ich bewerte, ob Verfahren gut oder schlecht sind. Bisher ist es eben tatsächlich so ein Abstimmungsverfahren.
Ne? Geht es um richtig, so? um gut und
schlecht? Genau, also das hatten wir tatsächlich vorhin kurz besprochen, dass in der Demokratie erstmal nur darum geht, wie wir leben wollen und ob das gut und richtig ist. Also das kann niemand irgendjemand abnehmen. Die, finde ich, wichtige Frage ist doch, oder was würdest du eigentlich dazu sagen, solche Losverfahren oder überhaupt eine viel radikalere Vergrößerung von politischer Partizipation, die ihr in Teilen auch irgendwie zugestehen würdest, politisiert doch im Prinzip alle irgendwie. Also das heißt, wir stellen uns im Alltag die Frage, im Kindergarten, wenn man irgendwie das Kind hinbringt, mit den anderen Eltern oder auf dem Rentnertanz und so weiter. Also das, wenn ich gewählt werden würde oder wenn ich tatsächlich darüber bestimmen könnte, wie wir kollektiv zusammenleben, also eine breitere kollektive Selbstbestimmung erreichen können, dann sind wir doch alle im Boot und dann wird doch automatisch die Qualität eigentlich der Entscheidung besser, als wenn man das eben delegiert und sagt, okay, da gibt es dann ein paar Leute, die aus gewissen Gründen und auch aus gewissen Milieus kommen und so weiter, juristisch wahrscheinlich häufigst bewandert sind. Manche sind auch Lehrer und so weiter, aber die gehören natürlich immer schon relativ hohen Schichten an und die sollen dann auf einmal das Beste für alle. Aber warum wissen die denn besser, was für alle das Beste ist, als wenn man das einfach per Zufall macht?
Aber es wird doch auch, wenn ich es per Zufall mache, Streit über die richtige Lösung geben. Also ich werde doch nie, wenn ich mehrere Menschen zusammen habe, zu einem bestimmten Thema automatisch eine Einigkeit haben, wohin der richtige Weg geht. Sondern ich werde ja immer ringen müssen um den richtigen Weg. Und das ist ja eigentlich, darum geht es ja eigentlich, um dieses Ringen ein Verfahren zu finden, das am Ende zu einem möglichst guten Ergebnis führt.
Genau, also da gibt es ja mittlerweile auch schon, also ich glaube, also es gibt schon sehr, sehr viele Verfahren, die da besser sind, Dissens irgendwie anders zu kanalisieren, zum Beispiel konsensieren. Also man geht nicht davon aus, dass irgendwie die Mehrheit dafür ist und dann muss man das gegen den Widerstand der Minderheit irgendwie durchsetzen, sondern man dreht es eigentlich um und geht von vornherein aus, okay, wo ist denn der Widerstand am geringsten? Also man sagt erst gar nicht, ja, und das ist aber das, was die wollen und die anderen sind da total dagegen. Nee, man nimmt alle Stimmen schon auf und fragt sich dann, okay, wo gibt es den geringsten Widerstand? Und dann sagen aber auch die Leute, die dann einen leichten Widerstand dagegen, na gut, dann machen wir das eben. Also es gibt auch schon an sich Verfahren, die da irgendwie anders sind als...
Das klingt jetzt aber lustigerweise nach einer sehr, sehr emotionalen, das ist einem sehr emotionalen Entscheidungsprozess und eigentlich einem wenig sachorientierten.
Nee, aber, also,
ja. Ja, also meistens wird das sogar technisch gelöst, weil das eine sehr, sehr hohe Zahl an Personen erfasst, wo man einfach nur Punkte vergibt, mehr oder weniger, wo der Widerstand am geringsten ist. Also
der Gag ist doch, dass du bei diesem Konsensieren, bei diesem Verfahren eben die größte Zufriedenheit hinterher hast. Ne?
Genau.
Also der Klassiker ist irgendwie fünf Freunde sitzen zusammen und sagen, wo gehen wir denn hin essen? Zwei wollen zum Italiener, einer zum Chinesen, einer zum Asiaten und einer will griechisch essen. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, bin ich bei fünf. Wir stimmen ab, also gehen wir zu dem, wo zwei hinwollen. Das ist natürlich eine schlechte Möglichkeit, weil drei wollen es nicht, aber die zwei haben die Mehrheit. Konsensiere ich das Ganze, dann gucke ich, was sind die Widerstandspunkte. Also beim Italiener will ich auf gar keinen Fall hin. Ja, da setze ich all meine Kraft dagegen und plötzlich einigt man, oder man stellt dann fest, wenn du jetzt fragen würdest, was ist denn deine zweite Priorität, kennt man ja, dass es all diese Wahlvorschläge gibt es ja, dann stellst du vielleicht fest, auf Platz zwei sagen alle den Chinesen. Mhm. Ja, wie einfach ist das dann? Ja, dann sind alle zufrieden. Mhm. Ich empfehle an der Stelle immer wieder, ich muss es sagen, von Florian Felix Weides Buch Die letzte Wahl. Da geht es nur darum, welche Wahlreformen nötig wären oder denkbar sind. Er hat das ja in so eine etwas witzige Geschichte gepackt, dass eben da jemand an der Demokratie leidet und dann immer zum Psychotherapeuten oder was geht. Und jedes Mal schlägt der Therapeut dann eben eine neue Behandlungsmethode vor, eben eine neue Reform, und die wird dann durchdiskutiert. Das fand ich deswegen so erhellend, weil ich gedacht habe, guck mal, alleine zum Thema Wählen, Abstimmen, gibt es so viele Ideen, wie man es besser machen könnte. Und da komme ich wieder dazu. Und in der Bundesrepublik Deutschland hat sich nichts verändert. Also doch, irgendwann ist mal Panaschieren und Kumulieren auf kommunaler Ebene dazugekommen. Das schon. Aber im Großen und Ganzen hat sich nichts geändert. Und es gibt so viele gute Ideen, wie man einfach dafür sorgen könnte, dass die Entscheidung oder das, was Leute wollen, sich besser durchsetzt und nicht ständig hinten runterkippt.
Also was ihr jetzt gerade als Entscheidungsprozess beschrieben habt, das ist ja im Prinzip letztlich eine Verhandlungsstrategie fast. Das ist ja schon nah an Spieltheorie. Also, und das ist nicht falsch, aber ich glaube, dass das Prozesse sind, die dann tatsächlich im Ringen um Meinungen auch in der Form, so wie beschrieben, in Parlamenten stattfinden. Ja, aber auch da findet man ja dann Konsens auf einer
bestimmten Konsens Ebene. Konsens ist genau irgendwas anderes. Konsens ist, man muss sich dem dann fügen, man muss sich dem unterordnen, man ist eigentlich dagegen. Und Konsent ist, nö, da habe ich eigentlich nichts dagegen, da mache ich mit. Und das ist was ganz anderes. Also warum Leute heute unzufrieden sind, überall mit den Demokratien und so weiter, weil die einfach was dagegen haben, was getan wird. Und die sind sozusagen nicht einbezogen mit ihren eigenen Widerständen und so weiter, das gar nicht mittragen zu wollen. Ich glaube, Menschen wollen nicht irgendwie in Krieg. Menschen wollen nicht schlechte Nahrungsmittel durch Industrie erzeugt bekommen mit einem Haufen pharmaindustriellen Produkten, die dann in den Tieren drin sind und so weiter. Die Menschen wollen das alles nicht, was durch ein politisches System die ganze Zeit protegiert wird. Ja, gut, und das ist die Frage. Also wie kann es sein, dass Menschen irgendwie ganz woanders sind und ganz anders leben wollen, aber kein System haben, was eigentlich ihren Bedürfnissen entsprechen kann. Das ist das Problem.
Ich verstehe das Problem, aber das auch ein bisschen, da gibt es auch ein bisschen eine durchaus auch eine Bigotterie in der breiten Meinung der Bevölkerung zu bestimmten Thesen. Also wenn ich zum Beispiel Umfragen anschaue, wo jetzt in Bezug auf die Klimakrise zum Beispiel, wo tatsächlich eine große Mehrheit tatsächlich sagt, ihnen ist es wichtiger, die Klimakrise zu lösen, als am Wirtschaftswachstum weiterzuarbeiten. Ganz, ganz klare Orientierung, ja. Wenn ich jetzt aber dann konkreter nachfrage, bist du denn auch bereit, hier einen höheren Benzinpreis in Kauf zu nehmen für bestimmte Sachen, zack, kippt es plötzlich in die andere Richtung. Ja? Habe ich plötzlich überhaupt keinen, diese Bereitschaft, eine vernünftige Entscheidung zu treffen, ist dann plötzlich nicht mehr da. Auch in der Mehrheitsentscheidung der Bevölkerung nicht mehr.
Aber das ist das Problem Hopp oder Top. Ja? Also das andere würde nicht Hopp oder Top sagen, sondern na gut, dann mache ich halt mit. Und habe damit gar kein Problem. Das ist voll gut, weil, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht so viel dagegen und es ist okay. Beim anderen ist es immer Hopp oder Top und es produziert so viele unzufriedene und frustrierte Menschen und zwar immer wieder in der Folge auf...
Wie meinst du Hopp oder Top?
Naja, entweder oder. Also man sagt nicht irgendwie sowohl als auch oder versucht irgendwie die Leute, also dass man das gemeinsam einfach tatsächlich macht und praktiziert, sondern man sagt, nö, okay, jetzt haben wir aufgrund von irgendwelchen Verfahren einfach entschieden, das so zu machen. Okay, dann haben wir halt 49% von irgendwie Verlierern produziert. Ja, gut, dann gucken wir mal, wie wir an dem Punkt dann wieder weitermachen.
Irgendwie. Ja, aber das Hop-oder-Top-Problem sehe ich jetzt bei der Entscheidung nicht wirklich. Ich sehe nur, dass eine große Mehrheit in der Theorie bereit ist zu einer notwendigen Klimapolitik, aber in dem Moment, wo sie selbst betroffen sind, das sehe ich nicht mehr
so. Ja, aber es hilft ja jetzt nicht so viel, das den Bürgern wieder sozusagen in die Schuhe zu schieben, weil versagt hat doch nur definitiv die Politik, oder müssen wir darüber streiten? Also die Politik hat meiner Ansicht nach bei nichts klar, so klar versagt wie beim Klimaschutz.
Absolut,
genau. So, und sie hat deswegen versagt, nicht weil wir die Situation haben, wie wir sie heute haben. Ich behaupte, das hätte man demokratisch auch beschließen können, dass wir gerne den Kollaps wollen, sondern wir haben es, weil die Politik das ja nie versprochen hat. Die Politik hat nie versprochen, dass wir mal diese Probleme bekommen werden. Sie hat nie versprochen, wählt uns und dann werden wir Hochwasser bekommen, wählt uns und wir werden Dürre bekommen, wählt uns und wir werden Wanderungsbewegungen auf der Welt bekommen. Sondern sie hat natürlich immer das Gegenteil behauptet, hat gesagt, alles wird besser, wählt uns und die Welt wird gut. Also finde ich das jetzt nicht so glücklich, das den Bürgern an der Stelle in die Schuhe zu schieben, sondern ganz umgekehrt würde ich jetzt sagen, eigentlich müssen doch Politiker extrem in Demut kommen, in Schutt und Asche, in Schutt und Asche, mit Asche auf dem Haupt, wollte ich sagen, kommen und sagen, okay, hier haben wir wirklich gefehlt, ja, hier haben wir wirklich versagt. Ja. Und jetzt müssen wir gar nicht so sehr vielleicht Problemanalyse betreiben, aber als erstes mal sagen, okay, das war nicht gut. Und das dazwischen fehlt mir, sondern dann höre ich sofort wieder, ja, aber die Bürger wollen ja auch nicht und wir müssen ja vorsichtig mit ihnen sein. Und
Das sage ich ja nicht, aber die wollten schon immer
irgendwie keine Käfighennen und dann haben sie doch die Eier gekauft, die blöden Bürger und
so. Nein, das sage ich ja nicht, im Gegenteil. Oh, ich wäre froh, wenn es anders wäre, aber ich sage nur, dass ich glaube nur nicht an diese einfachen Vernunftprozesse, wenn möglichst viele Macht haben. Das ist der Punkt. Und natürlich hat die Politik versagt, was jetzt diese Klimaentscheidung angeht. Ich bin nur gespannt auf die nächste Wahl, wo ja dann eigentlich klar sein müsste, wer wie viel versagt hat, gerade in diesem wichtigen Zukunftsthema. Und ich glaube nicht, dass die Grünen bei der nächsten Wahl über 50% kriegen, deswegen. Ne?
Ja, aber die Grünen haben doch genauso versagt, die waren doch auch in der Regierung. Und sie hätten ansonsten auch vielleicht wo sie nicht in der Regierung waren, im Parlament stärker arbeiten müssen oder sagen, wir steigen aus, wir streiken, wir machen sonst was. Haben sie aber nicht. Eigentlich ist der Betrieb immer weitergelaufen einfach.
Ja, es ist immer ein Prozess des Möglichen quasi, wenn man in der Regierung ist. Mit einer bestimmten
Genau so habe ich es eben aus meinem Bereich Tierschutz dann meinetwegen erlebt. Ja. Genau das, was Robert gerade gesagt hat. Die Bevölkerung will keine, ich formuliere es wirklich so, tierquälerische Massentierhaltung und trotzdem kauft sie natürlich bei Netto die Billigscheiße. Das ist doch klar. Das eine schließt aber das andere nicht aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir eben jetzt ausgeloste Bürger haben lassen, die darüber beraten, dann werden sie sagen, natürlich brauchen wir eine Tierhaltung, die wir irgendwie ethisch vertretbar finden. So, wo immer auch das genau sein wird. Aber es wird deutlich höher sein, die Standards, als das, was wir heute haben. Das glaube ich einfach. Wenn nicht, ist auch in Ordnung sozusagen, weil dann ist das Thema wenigstens erledigt, dann brauchen wir auch darüber nicht mehr reden. Wenn alle sagen, du, mir ist das Schwein egal, dann okay, aber ich gehe nicht davon aus, dass das so ist. Ist allerdings nicht der Grund, warum ich für aleatorische Demokratie bin, sondern einfach, weil ich sage, dann ist ein Thema auch erledigt. Das ist nämlich der entscheidende Unterschied, dass ich glaube, Themen sind dann einfach, nicht nur ich glaube, sondern sie sind dann einfach erledigt, weil mal entschieden wird, weil der Losbürger gar keine Karriere damit machen will, weil eine Partei, also du sagst ja selber, man denkt sehr stark in diesen Vierjahreszyklen, es geht viel auf die Wahl, jeder weiß, dass im politischen Betrieb im Jahr vor der Wahl sich nichts mehr tut, weil sich jeder positionieren muss und so weiter, in der großen Koalition tut sich wenig, weil man sich abgrenzen muss und so weiter. Das ist ja alles bekannt, die Politologie redet darauf und runter, aber das hilft uns ja alles nicht weiter. Die Frage ist, okay, wenn das so ist, wenn wir jetzt mal einsehen, dass wir da massive Probleme haben, dann sollten wir vielleicht mal neue Sachen ausprobieren. Und deswegen war gerade mein Schlenker oder meine wirkliche Provokation, dann müsste doch eigentlich die Politik jetzt die Erste sein, die selber sagt, okay, lasst uns wenigstens mal was Neues probieren. Das heißt ja noch nicht, dass wir das ganze System auf den Kopf stellen, aber lasst es uns probieren, weil so wie es bislang gelaufen ist, ist es offensichtlich nicht gut gelaufen. Das können wir in vielen Bereichen sehen. Wir reden ja im Moment nur noch von Klimaschutz, aber es hat ja im Prinzip mit 1000 Sachen zu tun oder viele kleine Sachen. Wenn ich mir angucke, dass selbst allen Strategien der Regierung der Flächenverbrauch nur reduziert werden soll, aber er soll beibehalten werden. Und ich denke mir immer, welcher Wahnsinn, eine Bevölkerung, die nicht wächst, braucht doch nicht mehr. Alles wird bei uns immer effektiver, sonst wir müssten noch weniger Platz brauchen. Aber nö, wir brauchen immer mehr Platz. Und wer, Entschuldigung, durch diese Republik fährt, zum Beispiel aus dem Zug guckt, ich finde ja fast keine Strecke von 500 Metern oder 1000 Metern, wo nicht gebaut wird, wo irgendwann ein Bagger steht, ein Kran steht, irgendeine Brücke hingesetzt wird. Diese gesamte Republik wird, ja, selbst da werden irgendwo noch Kanäle aufgerissen oder sonst irgendetwas. Also überall, wo ich bislang war, ich kann nur sagen, ich gucke raus und ich sehe, dass da gewurschtelt wird. Und ich frage mich, wann wird das ein Ende haben? Natürlich wird es erstmal kein Ende haben, weil die Bedürfnisse da sind, weil jeder Kommunalpolitiker will da noch ein Gewerbegebiet haben und. Also irgendwann denke ich immer, könnte man doch mal da zu der Erkenntnis kommen, dass das System, wie wir das im Moment machen, einfach nicht gut ist. Also einfach viel Leid produziert, viele unzufriedene Menschen produziert.
Weißt du, ich, kleines bisschen muss ich nochmal mit meiner alten Leier anfangen, dass ich eben der Meinung bin, dass sich vieles lösen würde, wenn sich mehr Bürger in den Parteien engagieren. Ich glaube halt tatsächlich, in dem Moment, es gibt ja dieses interessante Beispiel mit der Schweiz, die sehr viel mit direkter Demokratie arbeitet, wo sich auch quasi am Ende so eine gewisse Elite herausgearbeitet hat, weil eben tatsächlich auch nur noch sehr wenige regelmäßig zu diesen Abstimmungen gehen. Das ist für mich deswegen nicht so richtig eine Lösung. Ich glaube aber tatsächlich, ich merke das ja ein bisschen auch an mir selber oder ich merke es auch an anderen und ich merke es an Leuten, die jetzt auch in Parteien eintreten, wie durchlässig letztlich Parteien für engagierte Menschen sind. Also ich kann mich erinnern, als ich weil zu den Grünen gegangen bin, hat es nicht länger als 1, 2, 3 Wochen gedauert, dass ich auch die Möglichkeit hatte, mit den amtierenden Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren.
Ja, wenn man das machen will, kann man Robert Habeck Vorsitzender werden.
Genau,
in einem Hinterzimmer an und dann geht es relativ schnell.
Das ist so ein bisschen das, ich merke natürlich schon, und das ist das, was mir auch Angst macht, die Distanz zu Parteien und dieser vermeintlichen Elite, politischen Elite, aber ich glaube eben tatsächlich, dass es diese Distanz eigentlich nicht geben müsste, wenn die Leute intensiver das System nutzen, das eigentlich mit offenen Türen dasteht.
Okay, aber es bleibt halt wirklich daran, also dass die Parteien eigentlich offene Türen sind, oder kann man der Wahrnehmung doch was abgewinnen, dass viele Leute irgendwie, also mit Parteien irgendwie relativ wenig anfangen können und letztlich die Komplexität der Welt so stark reduzieren, dass irgendwie eigentlich schon 50-80%, um mal in Zahlen vielleicht zu sprechen, spekulativ, einfach mit den Parteien gar nichts anfangen können, weil sie eben jeder eine Generallösung bietet, ganz bestimmte Sprachcodes, auch Bewegungscodes etc. Also um Politiker zu werden, musst du dich verhalten können. Robert Habeck schafft es, okay, der hat Philosophie studiert und schafft sogar mal was, als einer der wenigsten Politiker sogar mal was Schlaues zu sagen. Und so weiter. Also die Hürden, ja, die sind ja nicht explizit, ja, die werden ja nicht von der Partei gesagt, ihr dürft hier nicht rein. Die Hürden sind sozusagen einfach unsichtbar. Ja, also das geht beim Verhalten los und so weiter. Und ich kann mir echt wenig Leute vorstellen, die irgendwie in der Krankenpflege arbeiten, extrem geschunden dort werden, ohne jetzt auch moralisch irgendwie damit irgendwas zu sagen. Aber das will doch gar keiner.
Es verlangt ja vor allen Dingen die ganze Welt immer in diese blöden Parteien aufzuteilen.
Ja, also
als sie entstanden sind, verstehe ich das ja noch. Eine Arbeiterbewegung hatte ihren Sinn, ja. Und dann war doch klar, was ich will dort. Und da war sozusagen mein ganzes Leben drin verkörpert, ja. Mhm. Aber das haben wir doch heute nicht mehr. Es gibt doch keinen grünen, roten, schwarzen, blauen Radweg. Ja, trotzdem diskutieren die Parteien an dieser Stelle. Das heißt, wir haben ja ein Parteiensystem, es gibt ein paar Unterschiede, wir haben manchmal freie Wähler oder so, aber im Großen und Ganzen haben wir diese Parteien eben von der Europapolitik bis in die Kommunalpolitik hinein. Und da geht es doch schon los, dass ich mich tatsächlich frage, wieso soll ich mich denn für eine Partei entscheiden, wo ich einfach ein paar Sachentscheidungen klären möchte? Und im Übrigen wäre ich ansonsten auch dankbar, wenn ich mich nicht drum kümmern müsste, sondern wenn das einfach geregelt würde. Ich mag mich ja nicht mit jedem einzelnen Detailproblem
beschäftigen. Ja, aber da sind wir wieder bei dem ganz, ganz Menschlichen, finde ich. Also zum einen, glaube ich, bilden sich immer Gruppen, wenn man merkt, dass man in einer bestimmten Gruppe seine Interessen besser durchsetzen kann, als wenn man allein unterwegs ist. Mhm. Deswegen, man kann ja mal wegkommen von dem Begriff Parteien. Das sind einfach auch Interessengemeinschaften. Genau.
Ja, nennen wir sie Gangs.
Danke. Deswegen glaube ich, ist es ein ganz natürlicher Prozess, dass es so passiert. In der Tat, die Parteien haben so ein bisschen die ursprüngliche klare Zuordnung zu bestimmten sozialen Gruppen verloren. Das finde ich aber auch nichts Falsches, sondern das ist ja, man hat trotzdem noch immer noch das Gefühl, dass zumindest die meisten Parteien so eine gewisse Orientierung in eine bestimmte Richtung.
Ja, aber es verlangt trotzdem, dass ich sozusagen irgendwie sagen kann, ich bin ein Grüner, ich bin ein Roter, ich bin ein Schwarzer. Das entspricht aber vielleicht überhaupt nicht meinem Weltbild. Möglicherweise möchte ich das eben zusammenpuzzeln. Und dadurch, dass die Parteien den Allgemeinvertretungsanspruch haben, alle erzählen immer, die Grünen waren wichtig, um Umweltbewusstsein zu schaffen, la 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 la. So, mhm. Das würde ja alles Sinn machen, wenn ich sagen könnte, ich wähle die Grünen für Umweltpolitik, mhm. aber nur dafür und ich mhm. wähle sie nicht für Wirtschaft und ich wähle für die Krankenpflege, will ich wen anders wählen, aber mhm. so ist es im Prinzip ja nicht vorgesehen. Deswegen jetzt vielleicht dann doch mal zu diesem Reformvorschlag und der Frage, ob nicht die Politik in Demut endlich mal sagen müsste, ja lasst uns doch wenigstens mal was anderes probieren. Mhm. So ich nicht glauben soll, dass es ihnen doch nur um ihre ja. Macht geht, um ihr Auskommen.
Also ganz, ganz allgemein gesagt würde ich sagen, klar, hier mit guten Ideen. Ja, aber konkret würde ich dann doch sagen, natürlich braucht es eine Einigung auf irgendeine Art von Meinungsbildungsprozess. Und wir haben uns im Grundgesetz, kommen wir jetzt natürlich wieder zur Diskussion von vorne, ob wir uns wirklich alle gemeinsam darauf geeinigt haben, aber ich sage jetzt mal, man hat sich als Staat mal auf eine bestimmte Art und Weise geeinigt, wie man diesen Meinungsbildungsprozess durchführen kann. Da muss es halt
tatsächlich. Da haben zur Überraschung alle die Parteien dafür gesorgt, dass die Parteien eine besonders wichtige Rolle spielen.
Nee, die sich aber in dem Moment ja auch erst zum größten Teil auch erst wieder neu gebildet haben, ja. als sie da im Parlamentarischen Rat zusammensaßen. Also das war jetzt auch das war wieder, natürlich haben sich da in dem Moment wieder Parteien gebildet, weil sie natürlich gemerkt haben, dass sie natürlich, wenn sie eine gewisse Gruppenbildung machen, sich ja. natürlich mit bestimmten Interessen schnell durchsetzen können.
Also sagen wir mal
auch so. Auch das ist nur menschlich.
Das Problem, was wir doch haben, ist, dass es eines der vielen Probleme ist, dass wir keine vernünftige Unterscheidung zwischen Regierung und Parlament haben. Parlamente sind in Fraktionen aufgeteilt, es herrscht Fraktionszwang, es herrscht entsprechende Disziplin und so wird ja auch abgestimmt. Also man kann sich das ja angucken, von wem kommt welcher Gesetzentwurf. Es kommt regelmäßig kein einziger Gesetzentwurf zwischen der Opposition durch. Ja. So. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass jeder Vorschlag der Opposition scheiße ist. Das geht einfach nicht. Aber so ist die Realität.
Ja. Kann, das ist ein Prozess,
kann jeder nachgucken.
Keine Frage.
So. Ja. Da fragt man sich ja dann schon, für was sitzt da noch wer drin? Und ich meine, dass da Fensterreden gehalten werden, ist ja nichts Neues. Das haben uns schon Altpolitiker erzählt und geschrieben. Da gibt es auch eher wunderbare, schöne Bücher drüber. Struck hat in einer unglaublichen Offenheit darüber geschrieben, wie da gebauschelt wird und welche Fensterreden gehalten werden. So. Der Vorschlag aleatorischer Demokratie oder die Richtung davon, es gibt ja nicht das eine Konzept natürlich oder so, ist ja, dass wir sagen, okay, wir entzerren das Ganze jetzt. Die Politik gibt es natürlich weiterhin. Wir brauchen Berufspolitiker, wir brauchen Leute, die eben diese Verwaltungen leiten und. Das ist das eine. Wie die bestückt werden, kann man sich dann überlegen. Mein Vorschlag wäre ja Direktwahl von Ministern. Dann kann nämlich jeder kandidieren, der meint, dass er für ein bestimmtes Amt, für ein bestimmtes Ressort geeignet ist. Aber das Parlament, das die Gesetze macht, das die Regeln festlegt, nach denen eine Regierung eigentlich zu handeln hat und das uns allen vorschreibt, was wir zu tun und zu lassen haben, das würde durch Bürger ersetzt, die einfach ausgelost werden. So, und jetzt sagst du, dann haben wir die gleichen Mechanismen. Nein, die haben wir nicht, aus zwei Gründen nicht, weil der erste Grund, die Amtszeit ist ganz, ganz kurz, nämlich nur eine Woche. Das sehen manche Modelle ganz anders, ich weiß, aber davon halte ich gar nichts, weil dann hätten wir sozusagen unprofessionelle Politiker einfach da nur. Also das würde die Sache schlechter statt besser machen. Und das andere ist, dass wir ganz andere Beratungsverfahren haben. Das heißt, keine Plenardebatten, keine Fensterreden, sondern im Prinzip wäre das Parlament erstmal der Ort der Anhörung, des Hörens von Vorschlägen, das, was heute überwiegend in den Ausschüssen geschieht. Und mit diesen ganzen Ideen würden die Bürger dann in Kleinstgruppen miteinander beraten. Da gibt es dann auch entsprechende Verfahren. Aber Kleinstgruppen ist wichtig und die wiederum immer wieder neu zusammengelost, wie das eben bei Planungszellen der Fall ist, damit sich auch da keine Hierarchie bildet und damit einfach ein vernünftiger Austausch passiert. So. Und das Ganze muss natürlich gesteuert werden. Das machen bislang unabhängige Durchführungsträger. Das wäre dann dort eine Bundestagsverwaltung, ergänzt durch irgendwie unabhängig. Das könnte man ja dann sehen. Das heißt, es geht darum, dass Fragestellungen so klar runtergebrochen werden, was nicht heißt vereinfacht, sondern dass sie systematisiert werden, sodass sie in der Zeit zu schaffen sind. Also wenn jetzt um ein Gesetz geht, und nichts anderes macht ja ein Parlament, ständig Gesetze, egal ob es um Steuern geht oder sonst wie, dann gibt es eben erstmal die Frage, brauchen wir dazu eine Regel? Ja, oder man würde überhaupt viele Grundfragen erstmal stellen müssen. Darf es überhaupt diesen Eingriff zwischen geben? Oder braucht es ein Gesetz noch? Müssten wir die Sachen verschlanken und so weiter? Und dann geht es um die Detailregelungen. Dann geht es eben darum, dass die verschiedensten Interessengruppen dürfen das vorstellen. Da sind natürlich als erstes wären das, da würde sich wahrscheinlich gar nicht viel ändern, kommen Gesetze aus den Ministerien, weil da sitzen die Fachleute zusammen. Aber sie könnten auch über andere Kanäle reinkommen, wie wir das eben in der Volksgesetzgebung ja dann haben. Also sprich über Volksinitiativen oder sonst irgendwie vorgestellt. So, und dann äußern sich die Lobbygruppen dazu. Dann äußern sich die Parteien, so es sie noch gibt. Ist ja die Frage, ob sich jemand für Parteien interessiert, wenn man ihn nicht mit Pöstchen locken kann. Fände ich mal spannend. Aber im Grundgesetz steht nichts anderes. Abgesehen davon, dass es, wie gesagt, alles änderbar ist. Fast alles änderbar ist. Aber bestes Beispiel ist immer Asylrecht. Ne? Also komm, aus einem einfachen Satz haben sie diesen 16a hier irgendwie diesen riesen Sermon gemacht. Dass,
wenn ich versuche mal jetzt in die andere Richtung ein bisschen aufzunehmen. Also das eine ist, dass ich eben, das hatten wir vorhin auch schon mal andiskutiert, bevor das Mikrofon lief, der Meinung bin, dass im Prinzip da nur ein Entscheidungsprozess, der im Moment bei parlamentarischen Wahlen stattfindet, auf eine andere Ebene gehoben wird. Mhm. Das heißt, dadurch, dass ich quasi als dieses Ein-Wochen-Legislaturperioden-Parlament bewerten muss, welche Experten und welche Entscheidungen ich da nun richtig oder gut finde, die ja auch wieder einem werbenden Wettbewerb ausgesetzt sind gegen diesen Parlamentariern, spielt sich dann quasi im Verhältnis zwischen dem Parlament und den Experten das ab, was sich jetzt zwischen Wähler und Parlament abspielt, aus meiner Sicht. Also deswegen ist es aus meiner Sicht nur eine Verschiebung.
Ja, aber der große Unterschied ist, dass ich die Sachentscheidung dann treffe. Ich gebe nicht mehr einfach eine Generalvollmacht an eine Partei, die dann irgendetwas macht, also die zum Beispiel eine Mehrwertsteuer erhöht, obwohl sie überhaupt nie zur Wahl stand, obwohl sie in keinem Programm stand. Sondern es werden Sachentscheidungen
getroffen. Ja, genau. Und das ist aber jetzt vom Effekt her, aus meiner Sicht, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, relativ nah an einer sehr direkten Demokratie. Mhm. Also es ist quasi die Entscheidung auch sehr direkt.
Genau, mit dem Unterschied, dass es eine intensive Beratung
das ist. Aber das ist natürlich die Frage. Da sind wir wieder mit dem Anfang, wo ich ja gesagt habe, aus meiner Sicht ist diese gewisse Distanz zwischen hier Wahl, hier Repräsentation, hier Entscheidung ja auch in einem gewissen Maße gewollt. Und ich gebe zu, dass ich...
Ja, aber von wem gewollt? Von euch gewollt, von euch Politikern gewollt, aber nicht von der Bevölkerung gewollt.
Ich würde sagen, ihr pocht doch immer so ein bisschen auf vernunftorientierte Entscheidungen. Und das ist in dem Moment halte ich das für extrem vernünftig, weil ich dann ein Stückchen abgekoppelt bin von eben einer Beeinflussbarkeit und hohen Emotionalität auch. Also das sind ja genau diese Geschichten wie trifft dann so ein Parlament zum Beispiel Entscheidungen, wenn in einer Woche drei islamistische Anschläge passiert sind? Ja. Da hätte ich dann vor solchen Entscheidungen hätte ich dann Angst. Und das sind genau solche Momente, in denen ich, das ist ein Extrembeispiel, aber es ist ein wichtiges Extrembeispiel, wo ich denke, da bin ich dann froh, dass das zwischen Entscheidung und Wahl ein Schritt dazwischen ist.
Hätten wir aber hier in Wirklichkeit gerade die zeitliche Distanz, weil ja alleine so ein das ganze Verfahren dauert, bis ich einen Gesetzentwurf habe, bis ich dann geklärt habe, wer alles dazu was sagen will, also wer immer jetzt da mit einer Idee kommt. Und die Politik macht heute genau das Gegenteil. Die Politik ruft sofort eine Aktuelle Stunde ein, sie fordert sofort, also der Anschlag ist noch nicht passiert oder ein Attentat, da sind die laufen die Pressemitteilungen alle raus, wer was fordert, wer vorverurteilt, wer vor Verurteilung verurteilt und. Ja. So, das heißt, der ganze Wettbewerb läuft von Leuten, deren Job es halt ist, natürlich sich zu verkaufen. So. Ja. Der Bürgerparlamentarier hätte damit ja überhaupt nichts zu tun. Der käme jetzt nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, was weiß ich wie, dort rein und zufällig würde auf seiner Tagesordnung stehen, was weiß ich was.
Ja. Aber auch der Bürgerparlamentarier wird doch irgendwann den Moment haben, wo er quasi seine Stimme abgibt zu einer bestimmten Entscheidung.
Ja.
Und egal wie ausführlich vorher der Prozess der Entscheidungsfindung stattgefunden hat mit Experten und weiß nicht was, wenn am Tag oder vor seiner Entscheidung oder vor seiner Wahl oder vielleicht sogar am Tag seiner Entscheidung eben gerade ein Flugzeug in Hochhaus gerast ist, würde er seine Entscheidung vermutlich nicht so nüchtern treffen, wie er sie eigentlich treffen sollte.
Und warum wird der Berufspolitiker sie nüchtern treffen an diesem Tag?
Das würde ich sagen.
Kriegt er nüchtern halt auf Rezept irgendwo?
Doch, das denke ich, aber das zeigt eigentlich schon die Erfahrung, dass die Parlamente nicht ganz so angekoppelt sind an die Panik der Bevölkerung.
Ja, klar, aber warum? Ich will es nur verstehen. Ich frage wirklich offen. Warum ist der Parlamentarier anders? Weil er anders ist als die Bevölkerung oder weil er eben doch nicht frei entscheidet, was ja Emotionalität zulassen würde, sondern weil er unter der Raison der Partei steht?
Nee, oder warum? ich würde sagen, weil er sich tatsächlich im Idealfall in seine Fachthemen über viele Jahre hineingearbeitet hat und nicht so beeinflussbar ist von tagesaktuellen Geschehnissen. Also das würde ich schon von den meisten erwarten und denke ich auch bei den meisten. Also wenn jetzt jemand eine sicherheitspolitische Entscheidung trifft, jetzt sei es nun in Sachen, das wäre jetzt zum Beispiel Anschlag, Korrelation Polizeigesetze, dann glaube ich sicher, dass einige Politiker das natürlich versuchen als Tool zu verwenden, um ihre Popularität zu steigern. Aber im Großen und Ganzen gibt es zumindest eine ganze Menge Korrektiv, um das nicht in die dramatische Richtung abrutschen zu lassen.
Aber jetzt also würde ich gerne nochmal irgendwie schauen auf den Gesamtmechanismus, wo wir auch schon mal eigentlich sogar einen Konsens hatten zu dritt, zu sagen, die politischen Entscheidungen, die wurden nicht glücklich getroffen bisher. Wenn man sich zukünftige Generationen anschaut, irgendwie sind die, also wie die Weltlage ist.
Aber das ist nicht unsere Meinung, ne? Also das ist,
ja,
das,
ja,
das ist natürlich, jetzt, weil wir natürlich bei dem okay, Thema genau, vermutlich in die richtige Richtung ja, denken. Ja. Wenn aber, wir jetzt jemanden von der Union da hätten, würde der sagen,
das stimmt doch gar nicht. Toll. Ne? Ja. Ja, das kann natürlich sein. Also klar, aber damit wäre das Argument ausgehebelt. Aber ich würde sagen, okay, dann brauchen wir eben eine andere Demokratie. Also wenn die meisten Leute sagen, Krieg ist nicht gut. Ja, Waffen dauernd zu produzieren ist nicht gut. Die Umwelt, die Böden zu zerstören, das ist nicht gut.
Aber das ist auch schon wieder
ein komplexeres Problem. Nee, aber dann würde ich sagen, dann würde ich aber auch sagen, na gut, dann lasst uns darauf einigen. Lasst uns die Böden zerstören. Lasst uns die Tiere mit Anabolika vollpumpen. Lasst uns das alles tun. Aber ich glaube nicht, dass das jemand will. Es wird trotzdem gemacht und deswegen würde ich zumindest ankreiden oder zumindest dazu ermahnen oder auffordern, na, irgendwas stimmt doch da nicht. Hm. Wenn die Entscheidungen immer falsch sind, also immer falsch ist völlig übertrieben, aber wenn die auf sowas hinauslaufen...
Also immer falsch finde ich sehr übertrieben.
Ist es total
übertrieben. Aber du hast zum Beispiel jetzt dieses in deiner Aufzählung gesagt, Krieg ist scheiße, Waffen produzieren ist scheiße.
Fanden die Grünen früher auch
mal, ist,
ja. Ja, fanden sie auch mal. Das war
ja, mal einfach. Aber die Welt ist halt auch nicht einfach.
Aber die Welt
ist
natürlich
so,
nicht.
Das ist zum Beispiel, wenn ich sage, ich will in der Lage sein, Srebrenica zu verhindern, dann bin ich schon auf einer Ebene, wo ich sagen kann, da komme ich auch ohne Waffen nicht ganz aus.
Aber ist wieder ein super Beispiel.
Ja, aber dann sind wir sozusagen in einem Konflikt zwischen sozusagen ganz anderen Interessen und Demokratie. Und dann ist überhaupt die Frage, okay, was ist noch Demokratie, außer dass es ein Protektorat eigentlich gibt und das nennt sich heute Politik und das sind unterschiedliche Parteien, die etwas beschützen, was offensichtlich erhalten werden muss, bleiben muss und zwar sowas wie Wachstum, Kapitalismus etc. Sozusagen ruinöse Lebensformen werden einfach protegiert.
Das halte ich für nicht richtig. Gerade auch
Keine Wahl dagegen.
Nee, aber gerade auf Basis der Beispiele, die du genannt hast, halte ich, finde ich, für richtig. Ich finde, die erste wichtige Erkenntnis, die mir überhaupt, wenn man auch über solche demokratischen Prozesse nachdenkt, ist schon die ganz entscheidende, dass man anerkennen muss, dass man möglicherweise bei diversen politischen Entscheidungen schlicht und einfach Unrecht hat. Also man muss bereit sein, in die Auseinandersetzung um die Themen und politischen Entweidungen zu gehen.
Genau, aber genau das machen doch die Parteien nicht.
Ja,
sonst würden Oppositionsgesetze auch mal durchkommen.
Dann würde man doch mal sagen, gibt es eine Alternative zu Wachstum?
Naja, aber das ist natürlich, also dass die Oppositionsgesetze nicht durchkommen, kann man jetzt kritisieren, aber es hat sich natürlich zumindest, ist auch, glaube ich, in verschiedenen Parlamenten in der Welt
ein bisschen anders,
aber
90%, sagen wir mal 99% der Weltbevölkerung will kein Wachstum. Und was passiert?
Das ist aber eine mutige These.
Es ist eine mutige These.
Wie kommst du darauf, dass das so viele Leute kein Wachstum wollen?
Ja, weil wir sind die Kleinen auf der Insel, die vom Wachstum wahnsinnig profitieren und damit andere Weltregionen ruinieren. Also würde ich jetzt davon ausgehen, dass andere Weltregionen nicht ruiniert werden wollen. Dass
die das externalisieren wollen. Nee, das nicht, aber es wollen natürlich auch diverse Schwellen und Entwicklungsländer wollen am Wohlstand teilhaben. Also, ja, genau, aber das sind da bist du auch in einem Interessenkonflikt, wo du auch nicht quasi aus westlicher Sicht sagen kannst, na gut, wir schrauben jetzt mal hier unseren Wachstum nach unten und ihr bitte auch und ihr sollt bitte auch nicht mehr Wohlstand produzieren. Als sie jetzt tut. Das ist ja auch eine sehr arrogante westliche Haltung.
Nee, das ist eine insgesamt ziemlich vereinfachte überhaupt Form, auf Kreisläufe zu schauen, wie die Welt funktioniert und so weiter zu schauen. Also es gibt eigentlich nur, wenn das eine hochgeht, geht das andere runter oder dann geht das so. Also das ist ein ziemlich mathematisch sehr, sehr primitives Modell irgendwie, wo ich nicht glauben würde, dass oder es sieht nicht so aus, dass die Welt so funktioniert. Also es kann nicht sein, dass die einen dann wachsen und die anderen wollen dann aber auch. Das geht für mich logisch irgendwie überhaupt nicht
auf. Aber wir wollen jetzt auch gar nicht diskutieren, was sozusagen die richtige Politik wäre, sonst geht ja nur darum, wie können wir Entscheidungen treffen.
Ja. Und aber das ist zumindest auch in allgemeiner Form, finde ich, wichtig. Also ohne, dass wir jetzt nochmal über diese Themen sagen, man muss trotzdem sehen, dass das bei allen Themen, die wir hier angekratzt haben, es einfach unterschiedliche Meinungen gibt. Und es ist ganz schwierig, tatsächlich am Ende herauszufinden, welche dieser Meinungen ist jetzt nun tatsächlich die richtige und sollte sich idealerweise durchsetzen. Nee,
es geht nicht um richtig und falsch. Genau, es geht einfach darum, welche Überzeugung möchte ich leben und finde ich dafür eine Mehrheit oder nicht. Und jetzt ist eben das genau das Problem, wenn die Parteien mir noch nicht mal mehr formal das widerspiegeln. Deswegen habe ich gerade gesagt, war bei den Grünen auch mal einfacher. Jetzt kannst du sagen, ja, die Welt ist komplexer geworden, glaube ich ja nicht, aber egal. Die Sache ist halt tatsächlich die, man konnte mal irgendwann sagen, okay, wenn ich gegen Militarisierung bin, dann finde ich vielleicht in einer Partei etwas. Wer soll denn aktuell diese Partei sein? Das ist ja eigentlich wirklich jetzt ergebnisoffen diskutiert, ja? Ich will einfach nur das Thema benennen.
Also wenn
die Bevölkerung wollte keine Bundeswehr in Afghanistan haben, wenn man sie gefragt hätte. Und, aber die Politik dreht es hinterher jetzt so, dass wir haben gefälligst unsere Bundeswehr höher zu schätzen. Da kamen wir jetzt gerade mit den Gratisfahrten in der Bahn und so weiter. Ja, wir müssen ihm Respekt zollen und lauter so ein Quatsch, wo ich sage, Leute, versteht ihr nicht? Ihr habt das alles entschieden, ihr Politiker, gegen die Bevölkerung. Die wollte das nicht. Die wollte das eine wie das andere nicht. Aber ihr habt es ja sehr geschickt gemacht. Wir müssen uns damit nicht mehr beschäftigen, wenn ich jemand sage, ich bin Kriegsdienstverweigerer, sagt er, was bist du? So, ja, haben wir ja alles nicht mehr, brauchen wir alles nicht mehr. Deswegen können die Grünen jetzt auch wieder für den Krieg sein und mitmarschieren und so weiter. So, welche Chance habe ich
jetzt? Das ist jetzt auch eine leichte Vereinfachung.
Ja, natürlich.
Ich polemisiere. Ist ja auch okay, ja, genau.
Wieso soll ich einer Partei trotzdem, die Vollmacht erteilen? Ich wähle jetzt die Grünen, weil ich glaube, für Klimaschutz seid ihr gut. Und dann sage ich, ja, aber scheiße, dann erteile ich euch das Mandat, dass wenn ihr da wieder in der Regierung seid, dass ihr weiter irgendwelche Bundeswehr-Auslandseinsätze verantwortet. Das will ich aber nicht und ich habe keine Chance. Ich habe demokratisch keine Chance, außer du sagst, komm halt in die Partei, geh in die richtigen Arbeitsgruppen und überzeug dort alle und so weiter. Das ist aber letztendlich natürlich, du sagst es, da mitzumachen, ist richtig. Das Grundgesetz sagt aber auch nur, die Parteien wirken an der Willens- oder Meinungsbildung mit. Sie sollen aber an der Stelle noch nicht die Entscheidung treffen, weil das ist wieder Lobbyismus und das ist eigentlich undemokratisch. Wenn ich sage, ich gehe jetzt mit meiner Meinung in die Partei und hoffe, dass ich die von meiner Meinung überzeugen kann, dann ist das ein undemokratischer Weg.
Aber nur um dieses Beispiel Militär nochmal kurz aufzugreifen, so sehr ich da anderer Meinung als du bin, gäbe es da zum Beispiel die Linke und Nicole Golke, die als Bundestagsabgeordnete in München Süd unterwegs ist, die da auch eine komplett konträre Position zu mir fährt, die wäre dann im Prinzip deine Kandidatin.
Genau, in dem einen Punkt, aber in den anderen Punkten halt wieder nicht. Und ich habe nicht die Chance, eben zu sagen, pass auf, wir teilen das auf. Um sozusagen dieses Set zu einem Ende zu führen und dann zum nächsten Set zu kommen. Nochmal meine Frage. Ich habe das jetzt nicht wirklich gut und intensiv ausführen können, aber die Richtung ist ja klar, wie so Losverfahren aussehen können. Also meine Frage ist an der Stelle immer nur, warum ist die Politik nicht bereit zu experimentieren, wenn sie sagt, es geht uns nicht um unseren eigenen Job? Und jetzt ist das nicht mehr nur eine spinnerte Idee. Und das Buch, das David van Reybrouck geschrieben hat, das halt leider millionenfach erfolgreicher wurde als meines, zu dem das Vorwort kein geringer als Kofi Annan geschrieben hat in der letzten englischen Ausgabe, also ehemaliger UN-Generalsekretär, wenn das an so vielen Stellen aufploppt, wenn verschiedene Länder damit experimentieren und so weiter, warum kann dann nicht die Politik auch sagen, okay, wir probieren das mal. Das kostet ein bisschen Geld, aber mehr passiert ja erstmal noch nicht. Beratet ihr mal die Themen nach diesem Verfahren und wir gucken, was rauskommt. Warum muss man von vornherein immer abwehren, so wie übrigens auch, also ich habe natürlich eine Idee, warum sie es abwehren, so wie übrigens auch die Politikwissenschaft, die sich ziemlich sträubt, da irgendetwas auszuprobieren, weil wo wären sie dann mit all ihren Theorien, die sie in den letzten 60 Jahren da veröffentlicht haben?
Also da würdest du jetzt bei mir offene Türen einrennen, was das Ausprobieren, ich sag mal, parallel zu unserem
momentanen Modell angeht. Das mache ich ja fast selber,
ne? Das war, ja, super, genau. Nee, der Punkt ist nur, dass ich das würde ich sogar wahnsinnig gerne sehen, wie sich das entwickeln würde. Nur würde ich es natürlich ganz gerne ausprobieren wollen in einem, ich sag mal, in einer Sandbox, in einem sicheren Bereich, wo ich weiß, dass jetzt kein Drama passiert, wenn das Bürgerparlament uns plötzlich
genau,
das, mit den Russen schickt.
Also das ist ja klar. Das wären die Experimentalformen.
Genau.
Ich kann aber auch realistisch mal andere Beispiele nennen, wo meiner Ansicht nach die Auslosung viel, viel sinnvoller wäre und wo das vielleicht dich dann auch eher überzeugt.
Ich will ich schon nochmal betonen. Ich wäre schon neugierig genug, wirklich, weil ich tatsächlich gerne wissen würde, ob das denn so ablaufen würde, wie ich es befürchte, oder ob da vielleicht wirklich intelligente Prozesse rauskommen. Ich gebe nur zu, dass ich nicht glaube, dass es sinnvoll ist, unser System, das nun doch verzahntes System ist, das in der mit den ganzen Mängeln, die es hat, gar keine Frage, noch trotzdem für eine Parlament, für eine Demokratie, auch im Vergleich zu anderen Demokratien, noch erstaunlich gut funktioniert. Aber ich wär sehr neugierig zu wissen, wie sich sowas entwickeln würde.
Gut, das finde ich schon mal super. Und Neugier und eben zu sagen, gucken kann nicht schaden oder so, das finde ich natürlich für einen Politiker super. Ich weiß nur aus vielen Gesprächen, dass eigentlich alle Lobbygruppen dagegen sind. Man muss immer in Klammern sagen, alle, die nicht glauben, dass sie die Mehrheit überzeugen würden. Denn ich habe das bei verschiedenen Verbänden angefragt, auch und in Diskussionen. Und man hat den Eindruck, nee, die lieben natürlich ihre Hinterzimmer der Macht, wo sie dann alle ständig vorstellig werden und glauben, dass sie da was bewirken. Und noch eine Klammer, bei manchen habe ich den Eindruck, da geht es auch gar nicht darum, ob sie wirklich was bewirken. Es ist erstmal, dass sie auch selber wichtig sind. Da hängen ja auch Jobs dran. Und man ist halt einfach, das ist ein System.
Klar, natürlich. Ja,
so, keine Frage. Deswegen wollte ich andere Beispiele nennen, wo das meiner Ansicht nach sehr gut möglich wäre und wo die Parteien viel einfacher auch den Rückzug machen könnten. Das ist zum Beispiel sowas wie ein Rundfunk- und Fernsehrat. Wir hatten die Diskussion mit dem ZDF, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ihr seid zur Politik nah. Dann hat man ein bisschen dran geschraubt. Ich hatte damals in EPD Medien den Vorschlag gemacht, genau hier könnten wir ansetzen. Hier losen wir. Dann losen wir natürlich nicht mehr nur 40 Mitglieder, dann brauchen wir schon 200, 300 oder so. Aber genau das wäre doch die zivilgesellschaftliche Vertretung.
Ja.
Stattdessen beanspruchen Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, alle möglichen, sie würden doch die Zivilgesellschaft vertreten und schicken ihre Doktoren und Professoren und was weiß ich, welche Generalsekretäre dahin, die natürlich alles andere als der Durchschnitt der Bevölkerung sind, die ihre eigenen Interessen dort vertreten.
Ja.
So, das ist zum Beispiel ein Ding, wo ich denke,
super interessanter Punkt.
Das wäre doch viel einfacher und da kommt auch ganz bestimmt nicht der Russe gleich.
Ja.
Also, aber es würden halt ganz viele Lobbygruppen ihr Ding verlieren. Und man müsste sagen, ja, aber Leute, ihr seid doch da. Ihr Kirchen seid so da, wie ihr Christen oder andere Kirchenmitglieder in der Bevölkerung habt und so weiter.
Also das ist ja ein absolut interessanter Punkt. Das Witzige ist, dass es da eine kleine Verbindung gibt, weil ich tatsächlich in diesem Jahr mal kurz Kandidat für den Verwaltungsrat des Bayerischen Rundfunks war und deswegen tatsächlich auch mit dem Rundfunkrat selber dann aus mit dem zu tun hatte. Nicht Verwaltungsrat des Bayerischen Rundfunks, sondern Verwaltungsrat des Medienrats. Das ist ein bisschen noch leicht entfernteres Gremium.
Medienrat aber, ist für den Privatfunk.
Genau.
Für ist aber genau das
gleiche. Genau, ist das gleiche. Ne? Aber da ist mir eben auch aufgefallen, und das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass tatsächlich da die scheinbaren Interessengruppen der Bevölkerung, also sei es mit Bauernverband und Kirchturm, letztlich fast alle, oder zumindest nicht gar zum großer Teil zumindest parteilich zuordnenbar ist. Ja. Das heißt, du hast tatsächlich doch faktisch da eine Parteienregierung im Medienrat und das finde ich auch schlecht. Ja. Ja. Also das wäre spannendes Beispiel.
Sowas also das Beispiel können wir mal denken, bei den Grünen einspielen oder
und unterstützen. Finde ich nicht blöd. Ja.
Also das finde ich doch jetzt für dieses Set auch schon wieder spannend.
Ich würde trotzdem nochmal tatsächlich die Frage nach, also weil ich mich da theoretisch auch für interessiere und irgendwie als Forscher, wie Repräsentation denn funktionieren könne. Also, weil das hatten wir ja gerade. Ne? Am Ende ist sozusagen die Repräsentation, okay, das sind dann wieder Parteien oder so. Also es scheint irgendwie sowas zu geben. Okay, wenn man repräsentativ sagt, dann sind das, ist es eigentlich schon eine Parteienaufteilung. Aber wen repräsentieren? Also ich habe tatsächlich ein wahnsinnig logisches Problem mit dem Begriff der Repräsentation und ich glaube, das geht nicht nur mir so und dass man von einer Krise der Repräsentation spricht, ist eigentlich noch untertrieben. Also Krise bedeutet ja sowas, man könnte es vielleicht lösen oder es ist ein Übergangszustand oder sowas. Ich glaube, das ist logisch einfach gar nicht möglich und insofern ist sowas wie eine repräsentative Demokratie, also ja, das ist ein Oxymoron, das gibt's gar nicht eigentlich. Also ich würde das jetzt gerne mal von dir eigentlich hören oder
nee, ich denke,
von euch beiden. Wie kann man denn, also was repräsentiert man denn? Also man kann ja doch als Mensch oder auch Bürger in der Demokratie, bin ich doch ich. Also ich bin doch selbstbestimmt und so weiter. Was wir ja auch das logische Problem hatten, okay, die einen vertreten das, also die eine Person vertritt in der einen Sache diesen Punkt, aber in einer anderen, die ich schon wieder ganz anders sehe, überhaupt genau das Gegenteil und so weiter. Ja, ja. Also das macht keinen Sinn und insofern ist ja also die Krise der Demokratie eben genau die Krise, dass Repräsentation nicht funktionieren kann. Aber wie löst man das? Also ohne, dass wir das lösen könnten, aber ich glaube, man sollte sich das...
Das hatte ich ja im Prinzip schon gesagt, dass mir das Problem, also der quasi die Distanz zwischen Wählern oder Bevölkerung und den gewählten Politikern so groß ist, ist ein Problem. Also
ich glaub, vielleicht ist das schon ein Problem, dass man einen Unterschied macht zwischen Politprofis, Politikern und Bürgern.
Aber,
also das müsste jetzt, man eigentlich
auch lösen. Dass ich das jetzt nochmal sagen muss, aber das Problem würdest du in dem Moment lösen, wo wahnsinnig viele Menschen in den Parteien wären und im direkten Kontakt mit all denen wären, die sich auch in die Parlamente wählen lassen. Also das ist diese Distanz aufzulösen, erscheint mir letztlich die wichtigste Aufgabe, aber das kann ich natürlich von der Politikseite, muss ich die Angebote machen, aber die muss natürlich der Wähler, der Bürger in irgendeiner Form auch annehmen, indem er den Kontakt im Zweifel auch sucht oder einfordert oder eben tatsächlich auch, ja, das ist ja, ich erinnere mich an den Bundestagswahlkampf, wo wir wieder Bürgersprechstunden gemacht haben und wo wir auch gehofft haben, dass Leute kommen, die sich auch mit uns streiten. Aber da oft sitzt man dann halt tatsächlich alleine und das ist auch frustrierend, weil man sich eigentlich auch einen intensiveren Kontakt mit den Menschen, die mit einem zusammen Politik gestalten wollen, auch wünscht. Also das ist da bin ich muss darf ich ganz kurz zu einem Thema schwenken, das wir kurz angerissen haben, das mich aber noch tatsächlich interessiert. Grundgesetz und Ostdeutschland. Würdest du das jetzt Frage an Robert tatsächlich hast du dann einen Bezug dazu oder kannst du sagen, wie damals die Stimmung war, als man jetzt quasi dieses Grundgesetz für Ostdeutschland mit übernommen hat? Ist da wirklich ein Gefühl von das ist uns aufoktroyiert worden, wir hatten keine Wahl, das ist eigentlich ein Fremdkörper? Würdest du das so beschreiben?
Also zu Zeiten der Wende selbst war ich viel zu jung, um das zu sagen, aber dennoch viele, viele Jahre später würde ich nicht sagen, dass es noch ein Grundgesetzproblem ist. Also es gibt ein paar Leute, die sich teilweise Reichsbürger nennen und so weiter, die das explizit behaupten. Klar, irgendwie. Gut. Aber grundsätzlich würde ich da nicht das Problem sehen. Aber andere Probleme, also nicht dieses eine Blatt. Ich glaube, über das Grundgesetz kann man sehr froh sein, auf jeden Fall. Also das wäre nichts, was man...
Wäre jetzt auch meine These,
ja. Das ist eher problematisch eigentlich sehen würde, eher was Gutes gewesen. Aber vieles andere ist dann eher ein Problem gewesen.
Nee, das da sind wir dann vermutlich...
Also das Grundgesetz selbst
nicht. D'accord, denke ich mal.
Genau. Ja. Also was ich vorhin auch schon mal vielleicht gesagt hatte, wo jetzt vielleicht die Stelle ist, dass die Bundesrepublik auf Eigentumsrechten letztlich beruht und es auch sehr viel darum geht, Eigentum irgendwie, also Eigentum ist eine sehr wichtige Sache. In der DDR gab es Volkseigentum, die Menschen hatten kein Privateigentum. Und löst man sowas auf, ja, wo Menschen kaum, also nur wenige auf Dörfern, die vielleicht ihren Hof oder sowas und ihren Acker haben und teilweise einen Wald und so weiter, in Städten wurden Wohnungen zugeteilt, löst man so eine Situation auf, wo es kein Privateigentum gibt und überführt das aber in ein System, was auf Privateigentum beruht und sozusagen ganz viel Macht im Privateigentum organisiert, dann kann eine Seite nur verlieren, denn sie hat keinen Ausgangspunkt, selbst Eigentum anzusammeln. Konnte es ja nicht, hatte nichts. Und dann ist es natürlich, wie das heute auch thematisiert wird, eine Art feindliche Übernahme. Also feindlich kann man dann für jeden, wie er es will, in Klammern setzen. Aber es ist erstmal eine Übernahme von denjenigen, die Eigentum schon vorher hatten. Und deshalb das Eigentum, was frei wird, was aber niemandem gehört, dann für einen gewissen Zeitraum. Und ich meine, das waren die Jahre der Anarchie 1990 bis 92. Da war sozusagen die Hölle los dort. Das sagen Beobachter auf der einen Seite aus Westdeutschland und auf der anderen Seite eben Ostdeutschland, wo die Grenzen sich getroffen haben.
Wobei es dazu sagen muss, also ich glaube, von der Problembeschreibung sind wir nicht so weit weg. Aber es ist ein Eigentumsproblem. Aber es ist interessant, dass im Moment ja gerade die Diskussion über die Treuhandanstalt, eigentlich hat man den Eindruck, gerade erst so richtig in Gang gekommen ist. Und es gibt da durchaus auch Zeitzeugen, die in die eine und in die andere Richtung argumentieren, auch von den Blickwinkeln. Also genau, deswegen habe ich das noch nicht ganz fertig nicht, diskutiert. Genau, ne? Also, aber es ist ein spannender Prozess. Ja. Also,
Treuhand gar nicht thematisiert, weil mir geht es erstmal um das Grundlagenproblem, dass wenn es Volkseigentum, also Kollektiveigentum gibt, und dann aber, dass alles aufgelöst wird in einen Staat.
Aber es gab ja die Idee, dass man eben Volkseigentum, oder dass man das Volkseigentum
ins Volkseigentum. Ist mal kurz diskutiert worden, ja, genau. Ja.
Diese Idee ist ja ziemlich schnell untergegangen.
Und ich glaube, das merkt man erst 30 Jahre später, dass die einen gar nichts, von vornherein nichts aufgebaut haben. Ja. Das kommt dann 30 Jahre später.
Aber das ist natürlich nochmal im Prinzip ein ganz grundsätzliches Thema, das noch heute auch weit über Ostdeutschland hinausgeht. Ja, ja. Fragen der sozialen Ungleichheit und wie muss ich auch bereit sein, da auch staatlich korrigierend einzugreifen. Also da denke ich sogar mal, dass wir vermutlich inhaltlich gar nicht so weit weg voneinander wären im Ergebnis. Aber das ist ja auch schon wieder viel zu sehr Konsens. Ne? Das ist ja
Konsens wollen wir jetzt.
Genau.
Soweit die Diskussion mit Peter Heilrath und Robert Jende. In dem Gespräch habe ich mal kurz angedeutet, dass es noch einen dritten Part geben könnte, ein drittes Set. Aber zu dem sind wir dann nicht mehr gekommen. Wir haben noch lange diskutiert auf einer Hochterrasse mit tollem Ausblick über München. Aber vor die Mikrofone sind wir an diesem Abend nicht nochmal gegangen. Vielleicht ein anderes Mal. Weitere mögliche Diskussionspartner wurden ja schon benannt. Und auch Sie als Hörer können natürlich gerne Themen und Personen für den Podcast vorschlagen, wie ich mich überhaupt über Feedback freue. Zur Thüringen-Posse ist in den letzten Tagen vermutlich alles gesagt worden, was man dazu sagen kann. Aber einen Aspekt möchte ich doch noch kurz ansprechen, denn die Geschehnisse sind nicht nur das Ergebnis befremdlichen Taktierens einzelner Politiker, sie zeigen vielmehr das Grundproblem der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie. Die Bürger haben äußerst wenig zu sagen. Dazu ein ganz kleiner Dialog von Twitter. Der sehr rechte Journalist Roland Tichy kündigt einen kurzen Kommentar in seinem Magazin an mit den Worten: Nicht nur eine demokratische Wahl wird in Anführungszeichen rückgängig gemacht, auch Gratulanten werden für ihre Höflichkeit bestraft. Das System Merkel dreht durch. Zitat Ende. Dazu antwortet der CSU-Politiker Hans-Peter Friedrich, der unter anderem mal Bundesinnenminister war und derzeit einer der Vizepräsidenten des Bundestags ist: Was heißt hier demokratische Wahl? Sie können doch nicht einfach die Mehrheit entscheiden lassen, wenn eine moralisch höherwertige Minderheit anderer Meinung ist. Wir müssen Demokratie völlig neu denken. Was Hans-Peter Friedrich mit seiner Polemik wohl meint, Parlamentsmehrheiten haben immer recht, wie taktisch sie auch zustande gekommen sind und wie weit weg auch immer sie von dem sind, was die Bürger wollen. Denn das ist ja die eigentliche Peinlichkeit an der Wahl von Thomas Kemmerich. Die Abgeordneten von FDP, CDU und natürlich AfD haben fast geschlossen jemanden zum Ministerpräsidenten gewählt, den die Bürger Thüringens nie als Ministerpräsidenten haben wollten. Jedenfalls haben sie das nicht bei der letzten Landtagswahl entschieden. Abgeordnete, die sich so gerne auf ihr freies Mandat berufen, stimmen die meiste Zeit in Fraktionsblöcken ab. Dafür bräuchte es allerdings keine Parlamentarier, das könnte genauso gut ein Computer erledigen. Oder von jeder Partei säß nur ein Vertreter im Parlament und der hat dann eben so viele Stimmen, wie sich aus der letzten Landtags- oder Bundestagswahl ergeben hat. Das wäre sehr einfach. Wenn die Abgeordneten aber meinen, sie wären als einzelne denkende Menschen notwendig für die Demokratie, dann muss jeder einzelne von ihnen erklären, wie es zu dieser Chose von Erfurt kommen konnte. Doch wenn es bald Neuwahlen gibt, dann werden die meisten der heutigen Abgeordneten wieder im Landtag sitzen. Ganz gleich, wie sie sich zu ihrer Wahl Kemmerichs erklärt haben. Den Prognosen nach gibt es ein paar Prozentverschiebungen, aber nach der Logik der Parteien betreffen diese Veränderungen ja stets nur die Hinterbänkler. Das Führungspersonal ist gesetzt. Solange eine Partei die 5%-Hürde überspringt, bildet dieses Führungspersonal den Gesetzgeber, ohne dass der Bürger daran demokratisch irgendetwas ändern könnte. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Timo Rieck.